wir sind wieder da bei einer neuen Folge von Berliner Luft. Wir haben uns jetzt ein bisschen Pause gelassen und eine Sache ist neu. Der Henrik Schäfer ist leider nicht dabei. Aktuell, der macht gerade eine Pause. Er ist nämlich gerade in Großbritannien in seinem Auslandssemester und deswegen kann er leider nicht dabei sein. Das heißt aber nicht, dass wir nicht dennoch spannende Gäste haben und über viele Themen reden können. Es ist ja auch einiges passiert in der letzten Zeit. Nicht immer nur Gutes passiert, aber auf jeden Fall vieles passiert, über das wir reden müssen, reden sollten. Und ich habe heute bei mir Hannes Kreschel. Hannes ist Student in Halle, ist aber vor allem auch sehr engagiert beim Thema Gewerkschaften und allgemein in der Sozialpolitik, ist SPD-Mitglied, von daher immerhin ein SPD-Mitglied haben wir heute dennoch dabei. Und wir sind auch gerade in Halle und nehmen diese Folge auf und deswegen möchte ich gleich mal fragen, Hannes, wer bist du eigentlich, was machst du so, erzähl doch mal was von dir.
Ja, hallo, erstmal mega cool, dass ich dabei sein darf, ich freue mich. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz spannende Diskussion hier. Genau, weil das Thema Gewerkschaft ist natürlich auch eine Sache, die jetzt auch im letzten Jahr immer ziemlich viel in den Vordergrund auch gerückt ist, wegen den ganzen auch Streiks und den ganzen Tarifbewegungen. Genau, ansonsten, was mache ich? Ich studiere aktuell Jura hier in Halle, mache meinen Schwerpunkt wahrscheinlich im Arbeitsrecht, internationales Arbeitsrecht. Genau, also von dem her bin ich da auch ein bisschen im Thema Gesetzgebung oder zumindest versuche ich mich da so ein bisschen auch von der gesetzlichen Seite dem Thema auch zu nähern. Und das ist natürlich immer eine total spannende Sache und auch gerade Halle, Ostdeutschland ist ja auch ein Thema mit den Wahlen, die jetzt bald kommen. Also ich glaube, da gibt es viele spannende Sachen, über die man da so reden kann.
Ja, absolut, absolut. Genau, du bist jetzt noch gar nicht so alt. Ich glaube, du bist 20.
Ja, genau.
Und bist aber schon lange dabei und auch tief mittlerweile schon in der Gewerkschaftsszene verankert. Wie kommt man als junger Mensch eigentlich zum Thema Gewerkschaften? Was ist der Schlüsselmoment?
Spannende Frage, weil ich glaube tatsächlich viele junge Menschen in unserem Alter sind so, Gewerkschaft, was kann das, was macht das, wieso gibt es das überhaupt? Bei mir war es tatsächlich so, ich habe lange bei Amazon gearbeitet, als Fachkraft für Post und Fachkraft für Kurier, Post und Paketdienstleistung, so war nämlich der fachliche Begriff. Genau, und das könnte man noch runterbrechen auf einen Zusteller bzw. Pakete ausliefern. Genau, und da habe ich halt einfach festgestellt, so die Arbeitsbedingungen bei Amazon als Arbeitgeber ist jetzt nicht besonders geil.
Also du hast dann Pakete ausgefahren, du saßt dann im Wagen mit drin und hast dann geklingelt und die...
Exakt, genau, ich habe das denen schön vor die Tür gestellt, nett geklingelt, freundlich die Pakete übergeben und okay, dann bin ich weitergefahren. Genau, aber ich muss sagen, die Arbeitsbedingungen bei Amazon, das ist wirklich eine Sache, die prägt einen. Also wenn du da arbeitest und das wirklich auch durchziehst und das so machst, wie das der Arbeitgeber vorsieht, da hast du kein schönes Leben. Macht keinen Spaß.
Aber dennoch tun sehr, sehr viele Menschen.
Genau, ja.
Und nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Zulieferern. Viele Leute haben auch gerade wegen der Corona-Zeit ja noch mehr bestellt. Also es ist ja quasi ein boomendes Geschäft. Und für viele ist es ja auch bequem. Du kannst ja nicht nur dir Kleidung liefern lassen oder irgendwelche anderen Artikel, sondern du kannst ja auch gerade Lebensmittel innerhalb von 10 bis 30 Minuten dir liefern lassen. Was ist dann aber der Punkt gewesen, wo du dann gesagt hast, jetzt musst du dich gewerkschaftlich betätigen?
Tatsächlich erst, nachdem ich nicht mehr bei Amazon gearbeitet habe, weil eine gewerkschaftliche Organisation bei Amazon ist sehr, sehr schwierig. Amazon verhindert an vielen Stellen die Gründung von Betriebsräten, Amazon verhindert die Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Aber ich habe damals gemerkt, weil meine Mutter arbeitet bei der Post, also auch so ein bisschen in dem Dienstleistungs- und Paketzustellungsbereich. Genau, also von dem her wusste ich, dass es Gewerkschaften gibt und ich wusste auch, dass Verdi sich für mein Interesse, also die zuständige Gewerkschaft, Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, sich dafür einsetzen kann und das auch tut, wenn da Mitglieder da sind. Aber bei Amazon hatte ich einfach Schiss. Ich hatte legit Schiss, dass da irgendwie der Arbeitgeber oder dass das irgendwie Auswirkungen auf meine Tätigkeit hat, obwohl das natürlich auf dem Papier in der Koalitionsfreiheit, Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz, eigentlich geregelt ist, ja, dass man theoretisch sich in der Gewerkschaft anschließen kann. Dass es in der Praxis immer ein bisschen anders aussieht, das wissen wir. Genau, aber ich habe dann damals gesagt, okay, ich möchte mich weiterhin für meine KollegInnen einsetzen und möchte mich auch weiterführend engagieren. Auch wenn ich da jetzt vielleicht nicht mehr arbeite, ist es mir trotzdem ein Anliegen, dass die Leute bessere Arbeitsbedingungen bekommen. Und das hat mich stark geprägt. Und ich glaube, deswegen bin ich dann damals zur Gewerkschaft gegangen und habe gesagt, okay, ich möchte ein bisschen was bewegen, ich möchte mich ehrenamtlich da einbringen. Und deswegen bin ich jetzt da.
Okay, über Gewerkschaften sprechen wir später nochmal. Du bist ja aber nicht nur Gewerkschaftsmitglied, sondern du bist auch SPD-Mitglied. Und gerade die SPD ist jetzt bei den jungen Wählern nicht unbedingt die erste Wahl, also zumindest bei vielen. Bei der letzten Bundestagswahl wurde vor allem die FDP und die Grünen bei den Erstwählern gewählt. Die SPD ist eher bekannt dafür, ein relativ altes Wählerklientel zu haben. Dennoch bist du dabei, engagiert. Du trittst ja auch hier als Kandidat für den Stadtrat an. Wie kommt man als junger Mensch eigentlich zur SPD?
Also erstmal glaube ich, dass die SPD durchaus für junge Menschen ein attraktives Angebot machen kann. Und das tut sie an vielen Stellen auch. Die Jusos sind der größte, oder nicht der größte, aber einer der größten Jugendverbände innerhalb der Parteijugenden. Also bin ich da jetzt nicht ganz genau drin, was die anderen Mitglieder haben, auf jeden Fall mit einer der größten. Also es scheint auf jeden Fall ein attraktives Angebot für junge Menschen zu geben, sich da einzubringen. Ich glaube, das Angebot, was die SPD jungen Leuten schaffen kann, ist ein Angebot, das sozial ist, das ihnen auch sozialen Aufstieg versprechen kann und am Ende des Tages Wohlstand bedeuten kann. Und Wohlstand kann man dann im Zweifel oder kann im Zweifel auch in Form von Umverteilung stattfinden. Wie diese Form dann aussehen kann, das muss man dann mal abwägen und prüfen. Aber ich glaube, das ist genau die Frage und das ist auch das, was viele junge Menschen umtreibt. Viele junge Menschen wünschen sich Perspektiven, gerade im Osten, wollen gute Arbeitsplätze und auch Arbeitsplätze, denen sie sich selber wiedersehen mit einer guten Work-Life-Balance. Und ich glaube, genau dieses Thema ist etwas, was die SPD gerade als Angebot für junge Menschen machen kann. Und ich glaube, das ist ein guter inhaltlicher Anspruch, sich innerhalb der SPD auch zu engagieren.
Hast du dir schon überlegt oder irgendwann in deinem Leben die Überlegung gehabt, zur FDP zu gehen?
Nein, nein. Diese Überlegung hatte ich tatsächlich noch nicht.
Ja, vielleicht das erste Mal, wenn du Steuern zahlen musst, dann kann ich das nochmal ändern. Aber genau, wir haben gerade über das Thema Gewerkschaften gesprochen und als Liberaler finde ich Gewerkschaften erstmal gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, ich finde das sogar ziemlich gut, wenn man sich selber zusammen vereinigt als größere Gruppe, weil als einzelne Stimme, als einzelner Mensch man eben nicht immer stark genug ist, seine eigenen Wünsche und Ziele auch durchsetzen zu können. Und dann verhandelt man mit dem Arbeitgeber und dann kommt man im Zweifel zu einem guten Ergebnis, manchmal auch nicht. Dann ist das ja auch gerechtfertigt zu streiken und dann wird eben geguckt, wer am Schluss den längeren Atem hat und wem es am meisten wehtut. Und an sich her ist ja erstmal dieses Bild davon ziemlich gut. Es gibt einige Liberale, die ich schon kennengelernt habe, die das anders sehen. Das ist mir ehrlicherweise nicht ganz verständlich, weil oftmals sagt man im Zweifel, Gewerkschaften sind irgendwie links oder so. Aber es ist natürlich klar, es gibt viele Leute, die sagen, Arbeitsrechte und Arbeit und Soziales ist mein Hauptthema und deswegen ist man näher mit den Gewerkschaften. Aber prinzipiell ist ja das Konzept erstmal ein sehr liberales. Aber dann bräuchte man natürlich weniger staatlichen Einfluss auf bestimmte Dinge, weil man dann sagt, das regeln ja schon die Beschäftigten zusammen mit ihrem Arbeitgeber, beispielsweise beim Thema Mindestlohn, wo wir in Branchen haben, zum Beispiel die Chemiebranche, die redet im Zweifel auch gar nicht über das Thema Mindestlohn, weil die werden schon viel besser bezahlt, als es der Mindestlohn überhaupt ist. Und dann gibt es andere, die werden das noch nicht bezahlt, die werden noch nicht in diesem Bereich bezahlt, aber dennoch haben die ja deswegen auch eine Gewerkschaft, um mit denen das aushandeln zu können gegenüber einem Arbeitgeber. Wozu braucht es dann eigentlich noch einen staatlichen Mindestlohn?
Zu ganz, ganz vielen, also es gibt ganz viele gute Gründe dafür, warum es einen staatlichen Mindestlohn braucht und warum es auch eigentlich einen höheren staatlichen Mindestlohn braucht, als den wir jetzt aktuell von 12 Euro und ab 2024 von 12,41 Euro haben. Ich verstehe deinen Punkt zu sagen, dieses Konzept der Sozialpartnerschaft, das ist ja genau das, worauf es auch hinausläuft, worauf es auch im Grundgesetz hinausläuft, dass man sagt, okay, wir haben die Tarifautonomie innerhalb der Gewerkschaften, also die Arbeitgeber verhandeln mit den Gewerkschaften, beziehungsweise die stellvertretend dann für die Beschäftigten sind, ein Tarifvertrag. So. Und dass wir aber auch feststellen müssen, und da gibt es viele gute Beispiele, auf die wir vielleicht nachher nochmal eingehen können, dass das nicht mehr so funktioniert, wie es mal angedacht war, das sehen wir auch. Die Tarifbindung in Deutschland liegt jetzt ca. bei 50%. Das ist weniger und das ist signifikant weniger als früher damals in den 50ern oder auch noch in den 70ern. Und von dem her glaube ich, dass es sehr wohl staatliche Maßnahmen braucht und vor allen Dingen auch staatliche Eingriffe in dieses Konstrukt beziehungsweise staatliche Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist der Keyword und das Keyword für mich, wo ich sagen würde, da muss der Staat rein. Dass der Mindestlohn auch zum Beispiel von einigen anderen Ländern, wie zum Beispiel in skandinavischen Ländern, durchaus abgelehnt wird und es da auch innerhalb Konflikte gibt, glaube ich trotz dessen, dass der Staat in seiner Regelungsfunktion einfach nachkommen muss. Ne? Und wenn du eine Branche hast, wie zum Beispiel, Amazon ist ein gutes Beispiel dafür, in der es nicht möglich ist, dass die Beschäftigten ihre Interessen eigen vertreten können, weil der Arbeitgeber das einfach verhindert, dann muss der Staat, und das ist auch seine Aufgabe, da gute Löhne oder beziehungsweise Arbeit zu ermöglichen. Und dazu dient genau der Mindestlohn.
Aber es ist ja schon eine Art von Planwirtschaft, wenn du das erstmal für alle gleichermaßen nimmst. Also erstmal, was auch ein schwieriger Punkt ist, ist, glaube ich, wir haben eine Mindestlohnkommission, die eigentlich erstmal auch auf wissenschaftlicher Basis entscheiden sollte, was ist der aktuelle Mindestlohn. wo liegt der, wo kann der eigentlich gut sein? Und dann kommt immer wieder die Politik und sagt so, ja, aber wir fordern höheren Mindestlohn. Als wir zur Ampelkoalition gekommen sind, hat Olaf Scholz als Spitzenkandidat damals noch gesagt, der Mindestlohn muss bei 12 Euro liegen. Das ist das Versprechen der SPD. Die Mindestlohnkommission hatte damals einen niedrigeren Satz gefordert. Und dann ist halt die Frage, wozu brauchen wir überhaupt diese Kommission, wenn die Politik am Schluss sowieso entscheidet, was am Schluss der richtige Mindestlohn ist, ohne auf die Kommission zu hören, ist das dann nicht eine Art von Lame Duck, die wir da haben?
Na, jetzt hören die ja auf die Mindestlohnkommission. Das ist ja genau das Problem.
Ja, aber eins davon ist ja jetzt ein Problem, dass es die Mindestlohnkommission gibt oder dass die Politik anscheinend, wie du sagst, eine bessere Idee hätte, die aber quasi nicht von einer Expertenkommission bestätigt wird.
Also ob man da jetzt, natürlich ist sie eingesetzt worden als diese ExpertInnenkommission, das ist richtig. Durchaus ist die Frage aber zu stellen, ob eine Erhöhung von 12,41 Euro jetzt das adäquate Mittel ist. Dass man natürlich sagt, jetzt auch als Hubertus Heil, zu sagen, dass er diese Entscheidung dieser ExpertInnenkommission nicht anzweifeln wird, das kann ich auch aus seiner Perspektive nachvollziehen, das verstehe ich auch. Und an dieser Stelle muss man aber sagen, dass die Erhöhung auf 12 Euro genau das Richtige war. Der Mindestlohn war zu niedrig, ist er jetzt immer noch im europäischen Vergleich. Aber ich kann das gut verstehen, wie gesagt, das Argument zu sagen, okay, wir wollen da jetzt nicht nochmal ran, wir wollen da jetzt nicht nochmal rein. Ich würde es gut finden, aber ich glaube, darüber kann man reden, darüber kann man diskutieren. Aber ich finde, sowohl die Erhöhung auf 12 Euro war der richtige Schritt, als auch zumindest jetzt in die Evaluation zu gehen und zu überlegen, das hat ja auch Lars Klingbeil schon gefordert, vielleicht auf 14 Euro zu erhöhen. Ich persönlich würde diese Forderung von Lars Klingbeil gut finden, vielleicht sogar eine noch höhere Forderung, aber das muss man evaluieren und prüfen. Aber dass da die Arbeitgeber, das muss man ja auch zur Wahrheit dazu sagen, innerhalb dieser Kommission klar gesagt haben, wir setzen uns über die Gewerkschaften hinweg und bestimmen diesen Mindestlohn auf 12,41 Euro, halte ich definitiv für falsch.
Gut, aber ein zweites Thema, was ich vorher schon gesagt hatte, letztendlich wird dann quasi ein Preis für alle festgelegt oder ein Lohn für alle festgelegt.
Also ich fand den Begriff Planwirtschaft sehr, sehr lustig, weil es definitiv nicht das trifft, was da gemacht wird.
Naja, also es wird ja erstmal der Staat, egal, am Schluss muss es ja der Staat entscheiden, am Schluss wird das durch den Bundestag gehen und dann wird ein bestimmter Satz festgelegt. Ob das jetzt die Kommission entscheidet oder ob das die Bundesregierung oder der Bundestag selber entscheidet, ist ja erstmal eine andere Sache. Aber am Schluss wird ein Preis, ein Lohn festgelegt und der geht dann erstmal für alle. Egal in welcher Branche, egal wo, egal in welcher Stadt, egal in welchem Umfeld, es gilt quasi ein Preis als niedrigster Lohn, den man verdienen kann, als Lohnuntergrenze quasi. Und dennoch glaube ich, dass die Branche im Zweifel auch selber schauen können, wo es denn sinnvoll ist, zum Beispiel auch noch mehr zu bezahlen, wenn du zum Beispiel in einer Stadt wohnst, die in der die Lebenshaltungskosten sehr, sehr hoch sind, beispielsweise München oder Stuttgart, oder in einer Stadt wohnt, wo die Lebenshaltungskosten eher niedrig ist. Ich glaube, für Studenten ist es in Jena am günstigsten zu leben, weil dort die Mieten am niedrigsten sind, das wird wahrscheinlich für alle anderen auch gelten, dass da zum Beispiel dann die Kaufkraft nicht so stark ist, aber auch die Lebenshaltungskosten auch viel weniger sind. Und dann ist es natürlich nicht so schlau, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir führen jetzt einen Mindestlohn von 16 Euro ein, der am Schluss haben dann die Arbeitnehmer zwar mehr Geld in der Tasche, aber die Arbeitgeber weniger Geld, zum Beispiel in Investitionen oder auch überhaupt den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten. Also am Schluss müssen die zumindest auf regionaler Ebene die Leute das doch nochmal differenzieren, anstatt zu sagen, wir legen jetzt einen Lohn bundesweit einfach fest. Wir sagen, weil wir es als Politik besser wissen als die Wirtschaft selber, legen das in Berlin im Bundestag fest.
Ich verstehe jetzt nicht, wo da das Problem liegt. Kannst du das nochmal erläutern? Also ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden.
Naja, die Politik legt einen Preis fest, der am Schluss für ganz Deutschland gilt, aber der eben unterschiedlich auf unterschiedliche Art sinnvoll ist oder nicht. Er mag sicher sein, dass vielleicht ein Mindestlohn für 16 Euro in München sinnvoll ist, weil die Menschen, die dafür arbeiten, ein höheres Lohnniveau haben, aber in Jena vielleicht nicht.
Aber genau das ist ja der Punkt, ne? An dieser Stelle braucht es genau diesen staatlichen Eingriff, weil ohne diesen staatlichen Eingriff die Leute noch viel, viel weniger bekommen. Und das ist ja genau der Punkt, ne? Wenn du dann quasi auf der anderen Seite siehst, in Ostdeutschland und auch die Lohnentwicklung in Ostdeutschland, wir haben immer noch einen Lohn-Ost-West-Gefälle. Und wenn ja da der Staat nicht eingreift und sagt, okay, wir müssen auch diesen Unterschied, das ist ja auch ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, das Thema Ostdeutschland, oder beziehungsweise immer noch die bestehenden Unterschiede, da muss der Staat rein. Und da muss der Staat auch klipp und klar Kante beziehen und sagen, wir müssen diese Löhne anpassen. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja, natürlich kann man jetzt argumentieren und sagen, okay, Lebenserhaltungskosten sind in manchen Städten unterschiedlich. Das mag ja sein. Kann man auch, also ist halt einfach so. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass der Staat genau an dieser Stelle, ja, nicht nur reingeht, sondern auch den Menschen die Wertschätzung für ihre Arbeit im Prinzip gibt. Das ist ja, das macht ja was mit den Leuten. Ne? Wenn ich in München Reinigungskraft bin und da den gleichen Lohn bekomme, wie wenn ich im Osten des Landes lebe, dann hat das auch eine Form von Wertschätzung. Ne? Also gerade eine Form von Wertschätzung zwischen den Leuten, die in Ostdeutschland arbeiten und eine Wertschätzung von Leuten, die in München
sind. Ja, es muss ja nicht Ostdeutschland, Westdeutschland sein, aber es gibt natürlich teure Gebiete, in denen man wohnt, den Speckgürtel um Frankfurt, München selber, Stuttgart, und es gibt eben Gebiete, ländlichen Raum, auch, der ist auch im Ruhrgebiet, der muss ja nicht im Osten sein, wo du einfach günstiger leben kannst und deswegen auch nicht gleich viel Lohn für dasselbe brauchst, wie du das in teuren Städten brauchst, um dasselbe zu kaufen, beispielsweise die Miete. Und deswegen ist es ja, genau dann geht es ja um Wertschätzung, dass du denselben Lohn bekommst und dafür aber deine Miete, deine Einkäufe bekommst in einer teuren Stadt, wie jemand, der denselben Lohn bekommt in einer Stadt, in der du wenig zahlen musst, weil es auch eine günstige ist und trotzdem es erstmal festgelegt ist, weil der Bund sagt, naja, es gibt einen Mindestlohn, darunter dürft ihr nicht, aber darüber müsst ihr nicht.
Auch ein weiteres Argument dafür, warum der Mindestlohn richtig ist, ist, dass in genau solchen Regionen, die du gerade ansprichst, als Beispiel München, ne, München ist eine Kommune, die hat super viel Geld. Die haben einfach Möglichkeiten, was zu machen. Die können investieren. Die können damit auch eine staatliche Infrastruktur bereitstellen. Und genau das ist das Problem. Du hast auch gerade Duisburg, könnte man da als Beispiel NRW anführen. Die Kommunen in NRW und auch die Kommunen teilweise im Osten haben einfach nicht die finanziellen Mittel, um da auch Infrastruktur bereitzustellen. Das ist ja auch eine Sache. Ne? Also, dass die Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur genauso zum Wohlstand und genauso zum guten Leben dazugehört, ist klar. Aber das ist dann natürlich auch eine Frage und deswegen finde ich das auch in Ordnung. Kommunen haben in München, den Mindestlohn finde ich deswegen in Ordnung, weil halt zum Beispiel in München die Kommunen an der Stelle auch mehr für die Leute auch investieren können, weil sie einfach mehr Geld haben, sodass sie auch Steuereinnahmen, die sie da bekommen. Und auch gerade die Wirtschaft in München ist auch wesentlich mehr tarifgebunden. Ja, also die ganzen Werke, die da stehen, von Daimler, von Mercedes, von BMW, ist jetzt nicht in München, aber ist auch in Bayern. So, da hast du einen ganz anderen Wohlstand, den die Leute da bekommen. Und der bleibt ja auch in der Region. Und das ist dann natürlich eine Sache im ländlichen Raum, wo auch immer, hast du das nicht. Und deswegen brauchst du da gleiche Löhne.
Ja, glaube ich nicht, weil, also erstens mal kannst du nicht immer nur auf Arbeitnehmer, sondern musst ja auch schauen, dass die Arbeitgeber überhaupt das, den Betrieb weiterlaufen lassen. Das trifft jetzt nicht unbedingt Großkonzerne, weil die genug Geld haben, auch Dinge zu überbrücken. Aber gerade bei kleinen Betrieben und auch bei Kleinstbetrieben geht es natürlich auch darum, dass am Schluss der Chef nicht unbedingt den großen Gewinn macht und sich dann eine Yacht kauft oder den Ferrari, sondern es geht darum, überhaupt die Fixkosten zu bezahlen. Und wenn natürlich mehr Geld in den Lohn geht, was vielleicht von der einen Seite gerechtfertigt ist, kann das dazu führen, dass der Betrieb prinzipiell sich nicht mehr rechnet. Gerade im ländlichen Raum, wo du vielleicht sowieso nicht so viel Kunden hast, die dann das Geld da hineinbringen und dann eben schauen musst, dass du quasi am Schluss des Monats zumindest ein bisschen im Plus bekommst, damit du notwendige Investitionen machst. Und wenn das entfällt, weil wir sagen, wir erhöhen jetzt zum Beispiel von 12 Euro den Mindestlohn auf 16 Euro, dann hast du extrem viele Betriebe, die sich das am Schluss nicht mehr leisten können. Dann hat der Arbeitnehmer am Schluss nicht mehr Geld, sondern hat gar keinen Job mehr.
Das ist tatsächlich ein häufiges Argument, was gegen die Mindestlohnerhöhung ins Felde geführt wird.
Ja, 4 Euro plus ist schon ziemlich viel.
Ich würde dazu sagen, wir haben sowohl bei der Einführung des Mindestlohns keine große Pleitewelle erlebt. Wir haben keine große Pleitewelle erlebt, als der Mindestlohn auf 12 Euro erhoben wurde. Also wieso sollten wir jetzt eine Pleitewelle erheben, wenn der Mindestlohn steigt? Ob er jetzt gleich auf 16 Euro steigen muss? Darüber kann man ja diskutieren und es ist auch gut, dass man darüber diskutiert. Die Frage bleibt aber, wollen wir den Menschen mehr Wertschätzung für ihre Arbeit geben? Da sage ich, ja, wollen wir. Wir wollen es aber eigentlich schaffen, dass wir möglichst weite Tarifbindung haben. Denn dann, und da können wir uns ja, glaube ich, durchaus darauf einigen, wenn wir eine erhöhte Tarifbindung haben, dann ist der Mindestlohn nur eine Mindestgrenze. Ja, nach oben ist natürlich auch immer Platz. Und das wollen wir ja eigentlich langfristig, dass wir möglichst viele Tariflöhne haben, dass die Leute Mitbestimmung haben und dass die Leute da einfach gute Arbeitsbedingungen vorfinden. Und ich glaube, das ist ja eine Sache, auf die man sich durchaus einigen kann, weil ich glaube, ansonsten kommen wir bei dem Thema Mindestlohn auch nicht zusammen. Und wie das in deinem Format so ist, ja?
Ich glaube, wir kommen da nicht zusammen. Wir haben unterschiedliche Perspektiven dazu, obwohl ich ja auch, das darf ich noch als letzten Punkt sagen, ja auch Mitglied einer Gewerkschaft bin.
Welcher?
Der IGBCE.
Aha, okay.
Und da bekomme ich immer die News. Also von daher ist es mir nicht ganz unbekannt. Aber gut, die IGBCE, die bezahlt meistens auch über den Mindestlohn. Ich glaube, da ist das in dieser Gewerkschaft nicht unbedingt das größte Thema, das sie haben. Ja, dann müssen wir einen zusammen trinken.
Cheers.
In der Luft, wie wir es ausgemacht haben. War schon mal gut, dass wir hier ein Thema abgeräumt haben und gemerkt haben, ja, hier wird es leider nichts. Vielleicht bei einem anderen Thema. Du bist ja Student und du setzt dich auch stark für Studenten ein. Aus deiner Uni bist du, glaube ich, im Fachschaftsrat. Aber auch ansonsten hast du ja einige Forderungen, auch an die Bundesregierung. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen ausholen?
Aus welcher Perspektive habe ich jetzt welche Forderungen?
Naja, das ist zum Beispiel Thema BAföG, zum Thema soziale Politik für Studenten.
Also quasi, welche Anliegen als Studierender man da hat.
Dann prüfen wir die mal, ob die sinnvoll sind.
Schauen wir. Naja, also ich glaube schon, dass die sinnvoll sind. Ich glaube, die erste Sache, wo man auf jeden Fall drüber nachdenken muss, ist gerade in vielen Städten auch das Thema Wohnen für Studierende. Das Thema Wohnen ist eine Sache, gerade in Berlin, werden es die meisten Leute wissen, als Studi da eine Wohnung zu bekommen, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem auch eine gute und halbwegs bezahlbare. Gerade auch das Thema Studierendenwerke. Ich glaube, das ist eine Sache, auf die wir durchaus eingehen müssen, dass wir mehr Plätze, vor allen Dingen mehr Studiwohnheimplätze brauchen, die bezahlbar sind. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wobei man da natürlich sagen muss, das ist natürlich auch schwierig, das an die Bundesregierung direkt zu adressieren, weil das ist ja im Prinzip auch ein Zweifel, auch nochmal ans Land zu adressieren und im Zweifel eigentlich auch, was das Thema Wohnen angeht, an die Kommune. Also das Thema Wohnen ist da ja durchaus sehr komplex. Ich glaube auch, dass beim Thema BAföG man durchaus drüber reden muss. Ja, es stimmt, dass die Fördermittel für BAföG nicht immer sofort abgegriffen werden und dass da immer noch durchaus was im Topf ist, aber wir müssen diese Verfahren erleichtern. Ja, also der Zugang zum BAföG muss erleichtert werden, mehr Menschen müssen davon profitieren und es muss im Zweifel auch erhöht werden und die Beitragssätze müssen erhöht werden. Da wurde jetzt durchaus was gemacht, das stimmt, das muss man auch zu Buche ziehen, mehr geht aber immer und ich glaube, an der Stelle kann man durchaus drüber nachdenken, gerade beim Verfahren da anzulegen.
Ja, das Ding ist, also was das mehr geht immer, also das natürlich dann, das kannst du ja dann einfach durchziehen, sagen, uns reicht es einfach nicht, was die Politik macht, wir wollen immer mehr, aber irgendwann muss man sich natürlich auch realistisch fragen, wann es einen Punkt erreicht, wo man vielleicht dann auch sagt, gut, es ist schon gut, so wie es ist. Also die aktuelle Ministerin Stark-Watzinger hatte ja schon einiges auf den Weg gebracht, stand im Koalitionsvertrag, hat ja auch die SPD mit unterschrieben. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine der Möglichkeiten zum Beispiel BAföG erstmal elternunabhängig zu machen und sagen, dass jeder BAföG bekommen kann, beziehen kann, gerade weil es dann auch öfter mal auch ein Problem gibt. Das kann man natürlich nachvollziehen, dass das für viele Menschen erstmal ein moralisches Problem ist, weil wenn zum Beispiel jemand kein BAföG bekommt, dann sind ja die Eltern verpflichtet, ihnen Geld zu zahlen, um für das in den ersten Abschluss finanziell eine Unterstützung bekommt. Wenn das die Eltern nicht machen, dann könnte man die Eltern verklagen. Das machen aber natürlich sehr wenige Menschen, weil die meisten ja trotzdem ein Verhältnis, ein gutes Verhältnis oder zumindest kein Verhältnis haben, wo man sich dann mit den Eltern bei Gericht trifft. Und deswegen müssen die dann im Zweifel ohne irgendwelches Geld auskommen und sich dann irgendwie einen Nebenjob bekommen, suchen, was nicht in jedem Studiengang einfach ist. Ich habe BWL studiert, da war das einfach, sage ich jetzt mal, aber wenn man zum Beispiel Medizin studiert, dann kommt man da sicher an seine Grenzen, an der freien Zeit, die man hat, überhaupt arbeiten gehen zu können. Von daher ist es eine gute Sache. Allerdings haben wir auch einen Haushalt, den wir mit beachten müssen. Und wenn wir jetzt allen Leuten BAföG, so wie es im aktuellen System ist, wo du einen rückzahlungsfreien Bereich hast, dann hätten wir sehr, sehr viel Geld, das wir dann auszahlen würden und sehr viele Ausgaben. Deswegen ist eine Idee zu sagen, jedem BAföG zu geben, aber als zinsloses Darlehen, dass du am Schluss jeder so viel Zugriff drauf hast, hat die, wie er möchte, aber ist eben dann, wenn er zum Beispiel über die mittlere Gehaltsgrenze, also das Durchschnittseinkommen kommt, dann das zum Teil wieder zurückzahlen muss. Auch nicht sofort, sondern in Raten, aber zum Beispiel, dass jeder darauf Zugang hat. Das wäre eine Idee zum Beispiel, um jeden dann mitzunehmen. Eine andere Überlegung ist natürlich, dass man sagt, BAföG ist eine Sozialleistung, die bekommt eben nur dann jemand nach ordentlicher Prüfung, der wirklich darauf Anspruch hat. Und dann haben wir eben das System, was wir heute haben, wo du extrem viele Sachen einreichen musst, irgendwie wie viel deine Tante verdient und wie viel deine Katze geerbt hat, damit dann am Schluss dann eine Rechnung draus entsteht, wie viel BAföG-Anspruch du überhaupt hast. Und das ist natürlich sehr bürokratisch.
So, hat sagen, dass mir die Stimme einmal kurz abgesackt.
Verschreck.
Nein, ach du, Quatsch. Nein, gute Argumente braucht man ja. Aber bei dem Thema, talking about gute Argumente, ich halte elternunabhängiges BAföG für eine ganz nette Sache. Und ich glaube, beim Thema BAföG gibt es viele Sachen, die man beachten muss. Also das Zins, wie hast du es jetzt genannt, das zinsunabhängige Darlehen?
Ja, genau, es ist ein zinsfreies Darlehen.
Ein zinsfreies Darlehen. Wie gesagt, ich halte ein elternunabhängiges BAföG für richtig. Ich glaube, dass man da, wie gesagt, die Prüfverfahren vereinfachen muss. Ob ein Darlehen das Richtige ist, das kann ich nicht beurteilen. Dazu müsste ich mich dazu nochmal genauer einlesen und das nochmal auch prüfen. Ich glaube aber, dass man auf jeden Fall darauf gucken muss, dass auch unabhängig davon, wie gesagt, was die Eltern verdienen, dass der Zugang dazu gewährt sein muss. Denn eigentlich sollte es ja so sein, dass die Studierenden neben dem Studium nicht arbeiten müssen, damit sie sich darauf konzentrieren können. Aber dass natürlich die meisten Studis, weil sie im Prinzip nicht den Zugang zum BAföG haben, arbeiten müssen, ist leider auch so. Und ich glaube, von dem her müssen wir da, wie gesagt, auf die Verfahren eingehen. Und ich glaube, dann kann man da wesentlich mehr machen auch.
Ja, wobei es, glaube ich, auch nicht schlecht ist, so ein bisschen Erfahrung auch in der Praxis zu sammeln. Allerdings vielleicht nicht, da stimme ich denen zu, nicht weil man es unbedingt muss, weil man sonst gar nicht studieren kann. Aber prinzipiell ist natürlich das Arbeiten dann auch gerade in den späteren Semestern erstmal keine schlechte Sache, um vielleicht sogar in dem Bereich, den man dann später mal dann auch tatsächlich einen Vollzeitjob zu haben, da schon mal reingeschnuppert hat. Also kann ja auch in der Uni arbeiten oder sonst was, muss ja nicht unbedingt das typische Kellnern sein. Wobei da natürlich auch nichts dagegen spricht. Im Gegenteil, ist auch eine wichtige Arbeit. Gut, dann sind wir hier, glaube ich, so ein bisschen in der Mitte stehen geblieben und haben uns jetzt gar nicht so krass, wie erwartet, irgendwie angeschrien. Aber da gibt es noch eine andere
Themen. Ich erwarte, dass wir das machen, ja.
Genau, kommen wir jetzt zu einem anderen, vielleicht auch emotionalen Thema. Ich habe das letztens gesehen bei dir, du hattest was dazu geschrieben. Da ging es um das Thema Besteuerung von Reichen, beziehungsweise es ging darum, dass reiche Menschen in Deutschland sehr viel Geld verdienen, während viele andere in Deutschland kein Geld verdienen oder weniger Geld verdienen. Und du siehst da eine Ungleichheit. Können wir vielleicht erstmal, bevor wir über diesen Punkt reden, über die Definition von Gerechtigkeit sprechen. Also ich glaube, dass Gerechtigkeit gerade für Menschen hier in Deutschland, wenn wir über die restliche Welt reden, ist das vielleicht nochmal was anderes, aber wenn wir hier aus deutscher Perspektive sprechen, dann muss jeder Mensch erstmal durch eigene Leistung, die er dann bringt, davon gut leben können. Also er muss ein Dach über dem Kopf haben, er muss Kleidung haben, er muss natürlich was zu essen haben, und er muss auch irgendwie Zeit und Geld dafür haben, auch sich Freizeitmöglichkeiten nutzen zu können. Und wenn jemand nicht dazu in der Lage ist, dann ist es auch gerecht, dass die Gesellschaft unterstützt und sagt, du bist gerade krank oder bist gerade vielleicht auch nicht in der Lage, weil du gerade gefeuert wurdest oder gekündigt hast, jetzt direkt einen Job aufzunehmen. Und dann bekommst du Unterstützung, den die Gesellschaft für dich mit bezahlt, bis du eben dann wieder selbstständig in der Lage bist, dein Leben zu bestreiten. Das, glaube ich, ist eine gerechte Sache, weil es ist für beide Seiten gerecht. Die einen, die was erarbeiten in Deutschland, die geben quasi was dazu, können aber dann in dem Falle, wenn es ihnen selber schlecht geht, auch darauf zugreifen. Und da ist, glaube ich, ein gerechtes System. Es ist ausgeglichen.
Ja, also kann deine Gedanken durchaus nachvollziehen, auf jeden Fall. Ich glaube, für mich persönlich hängt der Begriff Gerechtigkeit sehr stark mit dem Thema Wohlstand zusammen. Und dass die deutsche Gesellschaft aktuell mit der Wohlstandsungleichheit oder mit der größten Wohlstandsungleichheit seit 1900 zu kämpfen hat, wissen wir. Und das sehen wir auch schon jahrelang. Wenn ich mir überlege, dass zwei Familien in Deutschland 50% des Vermögens besitzen und damit genauso viel wie die andere untere Hälfte zusammen, dann frage ich mich durchaus, ist das gerecht? Ist das Wohlstand und ist das vor allen Dingen auch Wohlstand für eine Gesellschaft, der gut verteilt ist? So, und wenn ich mir dann auch noch überlege, dass die Akkumulation von Vermögen, wenn wir uns die in Deutschland angucken, dann passieren 80% der Vermögensakkumulation über Erbschaften. Über Erbschaften wird in Deutschland das meiste Vermögen akkumuliert. Und dieser Fakt, sich das vor Augen zu führen, ne, also zwei Familien, die dann auch dieses Geld, was sie haben, oder das Vermögen, was sie haben, weiterhin vererben, da würde ich schon davon reden, dass das aktuell nicht gerecht ist. Weiteres Problem, was wir in Deutschland natürlich auch haben, ist das Thema Vermögenssteuer. So, da ist ja genau das, worauf du wahrscheinlich hinaus möchtest, über was wir noch diskutieren können. Deswegen würde ich dich vielleicht erstmal fragen, was hältst du denn von einer Vermögenssteuer? Findest du bestimmt richtig gut, oder?
Also du hast vorhin gerade auch schon zwei Punkte genannt, die, glaube ich, auch man unterscheiden muss. Das eine ist, wenn jemand sehr viel Geld verdient, weil er zum Beispiel selber ein Risiko eingegangen ist, selber was gegründet hat und am Schluss viel Geld damit gemacht hat, vielleicht gar nicht in Deutschland. Da sind im Vergleich weltweit die Leute ja gar nicht so reich. Wenn du die reichsten Menschen weltweit anguckst, dann ist da erstmal kein Deutscher dabei. Da kommen irgendwann mal die Aldi-Brüder, die heute ja auch nicht mehr, einer ist, glaube ich, gestorben, aber auch die man auch irgendwie nicht mitbekommt, aber ansonsten sind die reichsten Menschen der Welt, hier Elon Musk oder Jeff Bezos oder auch Carlos Slim, ein Mexikaner ist, Bill Gates, kommen ja auch aus anderen Ländern, die viel mehr Geld in kurzer Zeit, also in ihrem Leben, die haben es nicht geerbt, gemacht haben und die Firmen aufgebaut haben, die vielleicht alle auch schon genutzt haben. Für Amazon hast du schon gearbeitet, Apple-Telefon hast du auch. Also von daher ganz verschiedene Dinge, wo dann Leute am Schluss sehr viel Geld verdienen. Und das finde ich ehrlicherweise nichts Schlimmes, wenn du etwas aufbaust, was ein weltweit gefragtes Produkt ist und am Schluss die Leute das kaufen und am Schluss du ja auch sehr viel Geld damit verdienst. Und wenn du dann im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die vielleicht weniger Geld haben oder auch vielleicht gar nicht verdienen, du hast ja in der Gesamtbevölkerung auch viele Leute, die aktuell gar kein Einkommen haben, das ist natürlich relativ schnell, wenn du die zusammennimmst, kannst du ja auch erstmal ausrechnen, wie viele Leute denn auf dich kommen, die in Deutschland quasi gerade gar kein Einkommen haben und du dein Einkommen von deinem Studentenjob hast, wie viele Leute du denn schon unter dir vereinigst von Leuten, die du reicher bist als die. Das ist ja erstmal bei absoluten Zahlen immer ein bisschen schwierig. Aber erstmal habe ich kein Problem damit, wenn Leute sehr viel Geld verdienen. Ein Problem wird es dann, wenn das leistungslos wird, weil du nichts für das Geld getan hast, wenn das dann zum Beispiel vererbt wird. Weil du als Sohn oder als Tochter ja nicht kein Risiko gehabt hattest, nicht irgendwie, was weiß ich, 40, 60, 80 Stunden dann im Büro warst und dann durchgeackert hast, um ein Unternehmen da durchzubekommen, sondern du bist halt geboren und du bist halt zufällig in einer Familie geboren, die sehr viel Geld hat, oder du bist zufällig in einer Familie geboren, die gar kein Geld hat. Und das ist natürlich dann eine Ungerechtigkeit, die ich auch so sehe. Da, glaube ich, kommen wir ja eher zusammen. Aber wenn jemand viel Geld verdient, warum sollte er es nicht behalten dürfen? Oder was ist daran ungerecht? Wenn jemand kein Business aufbaut, zum Beispiel sagt, mir reicht es, einen Bürojob zu haben, dann weiß er ja, okay, ich weiß vielleicht schon für mein ganzes Leben, wie viel Geld ich verdiene. Das ist auch völlig fein, das ist auch eine Arbeit, die wir auch absolut brauchen, aber der wird dann halt dann niemals Multimilliardär.
Ich glaube, in einer Marktwirtschaft, in der wir leben, ist das ja durchaus auch nachvollziehbar, wenn das passiert, was du gerade angesprochen hast. Menschen gehen irgendein Risiko ein und werden damit super reich. Ich glaube, und das ist nämlich genau das Problem, talking about Vermögenssteuer. Wenn Menschen, die arbeiten, und das ist ja genau das, was du meinst, ne? Sie bauen sich irgendwas auf, sie arbeiten und davon sollen sie auch am Ende auch was haben, und zwar aktiven Wohlstand. Dann muss man sich die Frage stellen, wie sieht denn aktuell das Vermögensrecht oder das Vermögenssteuerrecht in Deutschland aus? Vermögen wird in Deutschland so gering besteuert wie in fast keinem anderen Land und Arbeit wird so hoch besteuert oder Einkommen, sagen wir mal, ist vielleicht der bessere Begriff, und Einkommen wird so hoch besteuert wie fast nirgendwo. Und an dieser Stelle muss ich sagen, da ist das Aufstiegsversprechen, was ja eigentlich durchaus eine soziale Marktwirtschaft, in der wir ja leben, haben sollte, dann teilweise gebrochen. Weil du hast es selber gerade auch angesprochen, wenn Menschen anfangen, mit ihrem Vermögen nur noch Geld zu verdienen, ohne etwas dafür zu tun, dann wird es für eine Gesellschaft schwierig, weil es dann demokratiegefährdend wird. Wir sehen das hier, ich muss es nochmal ansprechen, die AfD, aber das ist ja nicht nur in Ostdeutschland, die AfD ist ein gesamtdeutsches Problem, das möchte ich auch da nochmal betonen. Wir sehen es in Bayern, wir sehen es in Hessen. Wenn die Leute, die eigentlich von ihrer Arbeit leben könnten, anfangen zu sagen, dass sich dieses System, wie es ist, zumindest in Frage stellen, oder anders gesagt, dass es für mich nicht mehr das Wohlstandsversprechen ist, was es mal irgendwann gegeben hat, dann muss man sich die Frage stellen, läuft hier nicht etwas falsch? Und wenn man sich auch anguckt, welche Menschen, vor allem gerade in Hessen, die AfD gewählt haben, das sind eigentlich normalerweise Leute, die zum Beispiel eher sozialdemokratische Partei oder linke Parteien wählen. Die fühlen sich von diesen Leuten nicht mehr abgeholt. Und da muss man sagen, da besteht aufgrund auch des Steuersystems ein signifikanter Unterschied und eine Ungerechtigkeit. Und genau aus diesem Grund muss man zumindest darüber nachdenken und evaluieren, wie man diesen Konflikt löst. Und niemand sagt ja, dass man Politik gegen Reiche machen möchte, sondern möchte ja Politik für die vielen machen. Ja, wenn ich aber Politik danach ausrichte, wie diese Leute, die viel Geld verdient haben, ich will gar nicht deren Lebensleistung absprechen, auf gar keinen Fall, da wird es Gründe, und da gibt es auch Gründe für, warum die so reich sind. Das kann am System liegen, das kann am Risiko liegen, genau, aber trotz dessen gibt es dafür Gründe. So, und ich finde aber, da ist ein Konflikt, den wir lösen müssen, und den lösen wir aktuell noch nicht richtig.
Ja, ich weiß nicht, ob es am System liegt, das ist nochmal ganz
andere. Das habe ich ja nicht gesagt,
andere,
müssen es prüfen.
Andere Diskussionen, aber dennoch ist ja auch Vermögen, und das das schließt ja auch genau mit an, wo ich gerade war. Wenn jemand viel Geld verdient, zum Beispiel, wir nehmen jetzt Elon Musk, und der hört jetzt auf, was er wahrscheinlich niemals tun wird, weil er irgendwie die ganze Zeit arbeiten muss, aber der würde jetzt sagen, gut, ich nehme mein ganzes Geld, das ich jetzt habe, ich ziehe mich da zurück, ich verkaufe Twitter wieder und ich all meine ganzen Sachen, wo ich sonst noch bin, die ist mir egal, die verkaufe ich oder gebe die ab und dann habe ich halt auch mein Geld. Das Geld hat er trotzdem verdient und er kann das anlegen und dann wird er extrem viel Geld damit machen, allein, dass er das Geld angelegt hat, als Zinsen, die er jeden Monat rausbekommt. Und das ist natürlich dann auch ein Vermögen, das er hat und er auch gerade nicht arbeitet und das ist auch kein Geld, das er quasi neu verdient jeden Monat durch Einkommen, sondern sind ja sind die Zinsen nur, die ihr bekommt von seinem Geld. Dennoch ist es ja das Geld, das er selber erarbeitet hat. Wie er das jetzt anlegt, indem er zum Beispiel Bitcoins kauft oder mit Aktien handelt oder ob er langfristig das irgendwie in Staatsanleihen legt und sagt, ja, ich will lieber auf die sichere Dinge oder zur Sparkasse geht und dort das Geld bekommt, dort das Geld hinlegt, das ist ja erstmal egal. Aber es ist ja das Geld, das er selber erwirtschaftet hat und irgendwann sagt er, okay, ich höre jetzt auf zu arbeiten, ich muss nicht mehr jeden Monat einen Gehaltscheck bekommen, sondern ich lasse jetzt das Geld, was ich habe, quasi für mich arbeiten, weil ich das schon mal selber verdient habe. Das machen andere Länder, andere Menschen, die weniger Geld haben als Elon Musk, was die meisten Menschen im Übrigen sind, wenn nicht fast alle, auch mit dem Geld, das sie vielleicht erspart haben, die bringen das, legen das auch an, sagen, das ist gut für meine Altersvorsorge und da bekomme ich jeden Monat auch ein Stück raus, manchmal vielleicht auch mehr, manchmal weniger und gerade dann, wenn ich zum Beispiel wenig Geld habe oder vielleicht auch arbeitslos bin, kann ich immer noch drauf zugreifen. Das ist ja auch ein Teil des Vermögens, das man dann besteuern möchte, weil Leute was zurückgelegt haben. Der zweite Teil ist, manche Leute arbeiten, stecken das Geld, das sie verdient haben, in ihr Unternehmen, das sie zum Beispiel haben. Ist das im Fuhrpark oder im Gebäude selber drin oder sonst wo? Das gehört auch zum Vermögen. Das ist erstmal, wenn du eine Vermögensschätzung machst, dann sagst du ja nicht nur, wie viel Geld hast du auf dem Konto, sondern wie viel ist dein Haus wert, wie viel ist deine Firma wert, wie viel sind die Autos wert, die du hast. Das ist ja alles dazu ein großes Vermögen und das willst du dann noch besteuern. Das ist ja genau dasselbe Geld, was sie ja schon verdient haben, was sie schon durch die Einkommensteuer mit einer der höchsten Steuersätze weltweit, nur Belgien hat die höheren Steuern, schon mal versteuert haben und das möchtest du dann nochmal als Vermögen besteuern.
Das habe ich ja nicht gesagt.
Ja, aber das ist ja der Sinn hinter einer Vermögenssteuer, weil sonst könntest du keine Vermögenssteuer machen, also eine Doppelbesteuerung. Wie gesagt, bei der Erbschaftssteuer, wenn du dann Vermögen bekommst, dann bin ich dabei, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt, weil du für dieses Geld nichts gemacht hast. Dann kann mir natürlich noch jemand, Grüße gehen hier raus an viele meiner liberalen Freunde, zu sagen, es ist ja deine Doppelbesteuerung. Ja, jeder Euro wird ja zweimal besteuert. Der Arbeitgeber, der den Euro erwirtschaftet hat, wird, bevor er den als Lohn ausbezahlt, den ja auch schon mal versteuert haben, und dann gibt er den weiter, zahlt ihn dir als Lohn aus und du besteuerst den auch nochmal. Wenn du den dann irgendwann mal deinen Kindern gibst, dann besteuerst du die, dann werden die halt auch nochmal besteuert. Das ist ja eine ganz normale Sache, wenn sich der Besitzer dieses Geldstückes ändert. Dennoch glaube ich, aus der Vermögenssteuer wird nichts, weil das Vermögen, das ich selber aufgebaut habe, ist ja schon versteuert worden.
Wie gesagt, ich glaube, über eine Vermögenssteuer kann man trefflich diskutieren und niemand sagt dir, dass man Leute, die Einkommen verdienen oder die einen bestimmten Satz an Geld verdienen, erstmal alle sofort von Vermögenssteuer besteuern möchte. Nee, es geht ja darum, diese Ungerechtigkeit, die wir erleben, aufzulösen. Ja, also wenn jemand mehrere Milliarden Euro auf dem Konto hat, ja, und die da einfach liegen, die sind jetzt vererbt zum Beispiel, ne, dann kann man ja darüber nachdenken und sagen, auch im Sinne der Gesellschaft, wieso führt man davon nicht etwas ab und macht dann Politik für die vielen?
Aber die Leute geben ja schon was ab. Gerade die viel Geld verdienen, die geben ja einen Großteil ihres Geldes ab an die Gesellschaft. Und gut, da kann man natürlich überstreiten, ist nicht sogar der Höchststeuersatz zu hoch oder greift der zu früh. Aber dennoch stellt, glaube ich, niemand in Frage, dass starke Schultern auch mehr unterstützen. So.
Mag in absoluten Zahlen ja richtig sein, aber wenn wir uns die relativen Zahlen angucken, sieht das ja ein bisschen anders aus. Wenn du jemanden, keine Ahnung, wir nehmen jetzt Bäcker Lutze. Ja, Bäcker Lutze hat 2-3 Angestellte und der Bäcker, der beschäftigt seine Mitarbeiter und der zahlt den normalen Lohn, der zahlt den auch über Mindestlohn, weil er vielleicht daran interessiert ist, dass diese Leute ein relativ gutes Einkommen haben. So, und aber bei so einen Leuten, die ein kleines mittelständiges Betrieb oder Betrieb für die Bäcker Lutze, ne, da muss man ja noch nicht davon reden und sagen, dass diese Leute irgendwie weniger für die Gesellschaft tun, sondern das, was sie relativ abgeben, ist ja mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, als das, was jemand abgibt, der wesentlich mehr Geld hat. Das mag in absoluten Zahlen, mag das Argument, was du gemacht hast, ja durchaus sinnvoll sein. Aber in relativen Zahlen ist ja eine Abgabe von Prozent X Satz bei Bäcker Lutze wesentlich mehr für ihn, für sein Gewerbe, als für jemanden, der besonders viel Geld hat. Also muss man da ja natürlich irgendeine Grenze ziehen. Die Grenze muss man diskutieren. Und da etwas festzulegen, da stecke ich auch nicht genug im Steuerrecht und im Steuersystem drin, um das beurteilen zu können, wo da eine Grenze zu ziehen ist. Ich meine aber, dass man da durchaus von absoluten und relativen Zahlen trennen muss.
Also, bei der Vermögenssteuer kommen wir, glaube ich, nicht mehr zusammen.
Oh Wunder, oh Wunder.
Hätte mich auch gewundert.
Gut.
Aber ansonsten, ich meine, das ist natürlich ein platter Satz, den die Liberalen auch lange vor sich hergetragen haben mit Leistung muss sich wieder lohnen. Aber letztendlich ist das ja auch eine Art von Aufstiegsversprechen. Und die Leute, die zum Beispiel zu uns kommen, die von außerhalb Deutschlands irgendwie als Fachkräfte oder als Geflüchtete kommen, die können sich ja auch an diesem Satz messen lassen und sagen, wenn ich jetzt hier mich anstrenge und arbeite, dann kann ich auch mir was aufbauen, zum Beispiel auch Vermögen, aber zumindest erstmal ein Leben, mit dem ich gut leben kann, mit dem ich zufrieden bin, mit dem ich vielleicht auch meine Familie ernähren kann. Ich glaube, das ist ein zentraler Punkt dabei, der mich zu einem weiteren Punkt bringt. Du bist ja aus Ostdeutschland, du bist ja, hast quasi eine ostdeutsche Identität. Ich habe letztens da mit einigen Leuten drüber gesprochen, gibt es diese ostdeutsche Identität überhaupt und ab wann greift die? Muss man quasi die DDR miterlebt haben, um richtiger Ostdeutscher zu sein? Muss man hier aufgewachsen sein? Muss man Eltern haben, die zumindest aus Ostdeutschland kommen? Also, es gibt ja auch Leute, die sind nach der Wende erst nach in den Osten gezogen und dann sind die Kinder hier aufgewachsen, aber deren Eltern sind ja quasi auch aus dem Westen gekommen. Deswegen die Frage, bevor ich zu dem Punkt komme, kleine Frage, gibt es denn eine ostdeutsche Identität?
A.k.a., wann identifiziert man sich als Ossi? Oder was?
Naja, gibt es eine ostdeutsche Identität zu sagen? Gut. Es gibt Osten und Westen, also gibt es den Menschen aus dem Osten oder sind wir nicht alle mittlerweile schon gleich?
Ja. Ich weiß, was du meinst und ich finde das sehr gut, dass du diese Frage stellst, weil ich glaube, das ist ein Thema. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, das war für uns damals, früher, es ging jetzt so, damals noch vor der Wende. Nein, die habe ich natürlich nicht miterlebt, aber das war durchaus
mal. Du bist nach 2000 geboren.
Ja, eben, also deswegen müssen wir ja
Kirche im Dorf behalten. Hast du nicht mal den 11. September miterlebt?
Ja, Mist, scheiße. Ja, das stimmt natürlich. Also gut, natürlich schön, dass ich dieses grausame Erlebnis nicht miterleben musste, aber ja, das stimmt, ich habe den 11. September nicht miterlebt.
Ja.
Ich sag mal so, ich würde schon sagen, es gibt diese Identität. Ja, die gibt es. Die Frage ist, wie äußert die sich und wie nimmt man die wahr? Und ich glaube, das ist ganz, ganz individuell. Ich persönlich, wie gesagt, muss sagen, dass alle Kinder, mit denen ich früher auch in der Schule oder so zusammen war, bei den Eltern, die aus Ostdeutschland kamen und auch bei meinen Eltern, die haben alle Wendebiografien. Da ist immer ein Bruch in der Biografie. Gutes Beispiel, meine Oma, die war Maschinenbauerin in irgendeinem DDR-Betrieb irgendwo in Sachsen-Anhalt. So, und also in der DDR lief dieser Betrieb halt, die haben halt was produziert, wie auch immer, halbwegs gutes Einkommen. So. Und nach der Wende wurde dieser Betrieb mit Treuhand aufgekauft und platt gemacht. So. Und da stand dann meine Oma ohne gar nichts. Sie hatte zwar eine Ausbildung, aber in ganz Ostdeutschland gab es ja dann keine nennenswerte Industrie mehr, wo sie Maschinenbauerin weiter sein konnte. Also war es zwangsläufig notwendig, dass sie sich einen neuen Job sucht. Sie hat dann eine Ausbildung als Floristin gemacht. So ist ein anderer Job halt als Maschinenbauerin, aber sie musste sich danach weiter und umqualifizieren. Und ich glaube, das haben auf jeden Fall meine Elterngeneration und auch die Generation davor durchaus an vielen Stellen sehr krass miterlebt. Und das färbt natürlich ab. Das färbt ab, wenn dir dann deine Oma erzählt, da kam, also jetzt plakativ in Worten meiner Oma, da kamen dann die Wessis und kauften uns unseren Betrieb auf und wir mussten dann gucken, wo wir blieben. Und das färbt natürlich ab. Und da würde ich schon sagen, das bildet Identität, ja.
Okay, sehr gute Antwort, kann ich auch nichts dagegen sagen. Ich bin ja nicht im Osten aufgewachsen, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Von daher, falls die Leute, die uns zuhören, da dieselbe Meinung haben oder eine ganz andere, können die uns auch gerne schreiben. Da freuen wir uns auf jeden Fall, weil das ist ein Thema, das einen öfter begleitet und auch werde ich auch noch öfter fragen, verschiedene Interviewpartner, die wir noch haben werden. Genau, aber um den Punkt jetzt weiterzumachen, wir haben ja eigentlich gerade über das Thema Vermögen und Steuern und Unzufriedenheit gesprochen und gerade im Osten hat zumindest die AfD ihre Anfangserfolge gehabt. Du hast ja gesagt, es ist mittlerweile ein gesamtdeutsches Problem, aber dennoch gibt es auch viele Menschen, die unzufrieden sind in diesem Land, die sagen, es funktioniert irgendwie nicht oder uns geht schlecht und wir sind abgehängt. Kannst du das nachvollziehen, dass Leute sagen, vielleicht auch gerade aus der ostdeutschen Biografie, dass es hier Sachsen-Anhalt natürlich auch, aber noch viel stärker in Sachsen und Thüringen, dass sich die Leute abgehängt fühlen?
Ja, nachvollziehen kann ich das. Ich glaube, das hängt mit vielem zusammen. Auf der einen Seite ist es natürlich das, was ich gerade schon erwähnt hatte, mit der Identitätsbildung. Ich glaube, das ist eine Sache, die prägt. Ich glaube, was aber noch viel, viel mehr prägt, ist dieses Gefühl, ich will nicht sagen, also es ist ein Gefühl am Ende des Tages, dass die Leute sich teilweise auch bevormundet fühlen. Wenn man auch sich die Sozialisation vieler Menschen anguckt, du siehst, okay, die Menschen leben in einem Staat, in der ehemaligen DDR, wo die Leute von der Stasi und so weiter nach Strich und Faden durchleuchtet wurden, keine wirklich freie Meinung hatten, keine wirklich freien Willen sich äußern konnten. Natürlich war das immer noch möglich, das hat man ja auch bei der friedlichen Revolution gesehen, dass das durchaus möglich ist, da seine Meinung frei zu äußern. Aber trotz dessen ist das natürlich ein anderes Verhältnis, mit dem du da mit dem Staat aufwächst. Trotz dessen muss man sagen, dass das, was ich aus der Erfahrung meiner Oma zum Beispiel auch immer gehört habe, ist, dass was sie sagt, dass der Staat durchaus an manchen Stellen dafür gesorgt hat, dass die Wohnungen besonders günstig waren, dass vor allem Grundnahrungsmittel relativ günstig waren. Und wenn man sich dann jetzt im Zuge der Inflation und der Verteuerung von Lebensmitteln und Preisen und auch die Mieten anguckt, dann kann man schon verstehen, warum bei Menschen da Konflikte im Kopf auch aufkommen und man sich auch ein bisschen zurückgelassen fühlt. Auf der anderen Seite, was auch noch dazu kommt, ist natürlich der Wohlstand. Auch da muss man ja gucken, ne? 90% des Vermögens, die in Deutschland existieren, die sind im Westen. Das ist so. Und 10% des Vermögens, also, sind im Osten des Landes. Und dass man dann natürlich das Gefühl bekommen kann, dass im Westen wesentlich mehr ist als im Osten und dass man da dann natürlich auch das Gefühl bekommen kann von, da bestehen Vermögensungleichheiten auch zwischen Ost und West, warum auch da durchaus um eine Umverteilung nachzudenken ist, das kann ich verstehen. Und ich glaube schon, dass deswegen sich die Leute auch abgehängt fühlen.
Ja, also kann man nachvollziehen, aber es sind natürlich auch Leute im Westen auch abgehängt. Das ist auch einer anderen Biografie vielleicht heraus, dieser Wendebruch, die es natürlich gibt, und das möchte ich natürlich dann auch nochmal dazu sagen, ist, dass wir heute in der BRD mit einer starken Demokratie und mit viel Freiheiten, die man vorher in der DDR nicht hatte, man darf ja die DDR dann noch nicht verklären, ich meine, das ist ja dennoch, man nennt das Unrechtssystem, das ist aber letztendlich auch eine Parteiendiktatur gewesen, die vielen Leuten sehr viel Leid zugefügt hat. Sehen wir die Toten an den Mauern, sehen wir die ganzen Menschen, die eingesperrt waren. Also man kann jetzt nicht nur sagen, ja, aber dennoch gab es dafür günstige Wohnungen und jedes Kind hatte einen Kita-Platz. Das ist natürlich eine Verklärung und auch eine Verhöhnung letztendlich der Opfer, wenn man nur die guten Dinge sagt, was auch viele Leute auch mittlerweile tun, was man auch manchmal hört, gerade in rechten, aber auch teilweise in linken Parteien außerhalb des demokratischen Spektrums, die sagen, ja, aber damals war ja auch nicht alles schlecht. Und sagen, ja, es hatten irgendwie Leute über das Dritte Reich damals auch gesagt, es ist schwierig, eine Diktatur irgendwie gut zu reden. Dennoch kann man natürlich sagen, es liefen Dinge manchmal auch schlecht, zum Beispiel der Übergang von der BDR, von der DDR zur BRD. Aber dennoch gibt es ja auch Leute, die im Westen abgehängt sind. Beispielsweise, weil es dort Industrie nicht mehr gibt, seitdem wir zum Beispiel keine Kohle mehr fördern, gerade die Bergbaugebiete im Ruhrgebiet, dafür ist auch bekannt gewesen eigentlich auch, wo sich viele Leute dann auch umstellen mussten, neue Arbeitsplätze sich suchen mussten, vielleicht sich ja auch umlernen mussten, was sie danach machen. Das gibt es ja auch im Westen. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie kann man diese Menschen, gerade dann, wenn man sich für das Thema Arbeit und Soziales einsetzt, eigentlich davon überzeugen, dass es eine schlechte Idee ist, die AfD zu wählen oder andere populistische Parteien, sondern dass wir sagen können, wir als Demokraten, als SPD, als FDP, als Grüne, als CDU, CSU, sind ja schon dabei, die besten Lösungen zu finden. Die sind vielleicht nicht immer populistisch einfach, weil das System auch komplex ist, aber wie können wir die Leute davon überzeugen, das nicht zu tun, rechts zu wählen?
Bei der AfD glaube ich, dass es zwei Methoden sind, die man nachdenken kann und über die, wo ich auch sage, die halte ich für durchaus erfolgsversprechend. Die erste Sache ist, man muss klar benennen, das macht man ja schon die ganze Zeit, dass das Nazis und dass das teilweise Nazis sind, dass das also auch ein Großteil eine faschistische Partei ist. Das ist eine Sache, aber das sehen wir auch, das hält die Leute nicht davon ab, die zu wählen. Die Leute wissen das sogar im Zweifel und machen es trotz dessen. Und deswegen glaube ich, erstens muss man damit anfangen, die AfD dazu treffen und zu zeigen, was sie für inhaltliche Politik machen möchte. Und zwar, die AfD macht Politik für die Reichsten der Reichen. Genau, aber die AfD ist eine Partei, die sich nicht für die Leute interessiert und denen es auch im Zweifel nur daran gelegen ist, was den Reichsten der Reichsten nützt. So. Und das macht die AfD für Politik. Das siehst du auch, wenn du das Programm durchliest. Das ist an vielen Stellen sehr, sehr auch arbeitnehmerinnenfeindlich. Wir haben ja auch über das Konzept der Sozialpartnerschaft gesprochen. Das ist ja was, was die AfD an der Stelle auch fast komplett ablehnt. Ne? Und vor allen Dingen auch Gruppen, die auch marginalisierte Gruppen in dem System, das sind Sachen, wo die AfD sagt, wenn man sich da auch Zitate von Björn Höcke anguckt, dann sieht man das auch relativ gut, was da für einen Menschen und für ein Weltbild hintersteckt. Und das ist natürlich was, was die FDP überhaupt nicht vertritt. Absolut, eine liberale Partei, die da auch Aufstiegschancen und Aufstiegsversprechen durchaus auch geben möchte. Das will die AfD an der Stelle nicht und das muss man so ganz klar benennen. Das ist die erste Sache. Und ich glaube, die zweite Sache ist, man muss auch gucken, und da ist, glaube ich, täte Politik weiter gut dran oder mehr gut dran, dass man wirklich versucht, auch mit den Leuten die Sprache der Menschen zu sprechen. Das ist etwas, was die AfD, muss man sagen, leider relativ gut kann. Das ist aber auch im Sinne, oder wenn man sich eine rechtspopulistische Partei wie die AfD anguckt, ist das auch einfach so. Ne? Also die haben keine Position, die haben kaum Inhalte, die haben keinen inhaltlichen Gestaltungsanspruch, was sie ja auch von Parteien wie der SPD und der FDP ganz klar unterscheidet. Ne? Also die SPD und die FDP haben einen inhaltlichen Gestaltungsanspruch, das hat die AfD so nicht. Und das muss man benennen. Und das zeigt sich auch in der Sprache und deswegen muss die Politik oder täte die Politik gut daran, wenn man die Sprache der Menschen wieder spricht. Und das tut man leider an vielen Stellen nicht. Und ich glaube, da sind zwei Methoden, wo man sagen kann, okay, da müssen wir ran, da können wir was machen.
Aber inhaltlich ist es natürlich auch ein Problem, das wird ja auch gerne von der Rechten kritisiert. Aber anstatt, dass man, wie wir jetzt, über das Thema Arbeitsmarktpolitik, Steuerpolitik, Gerechtigkeit spricht, sprechen ja auch viele Linke, deswegen hat sich wahrscheinlich auch die Linkspartei gerade auch gespalten in zwei verschiedene Flügel, dann eher über Identitätspolitik. Nicht unbedingt unwichtig, natürlich ist es auch wichtig, über Frauenrechte zu sprechen, über queere Rechte, über das Leben von Migranten und Migrantinnen, aber dennoch ist es ein Thema, das für viele Leute eher ein Nischenthema ist, weil sie auch bei vielen Betroffenen selber, weil sie sagen, das ist jetzt gar nicht das Wichtigste, weil das Wichtigste ist am Schluss am Monat genug Geld zu haben, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich genug Essen kaufen kann. Das ist ja erstmal das Wichtigste, nachdem wir relativ viele Krisen hatten, wo auch viele Leute sehr viel Geld verloren haben. Und muss da nicht der Fokus auch gerade drauf, von linken Parteien zu sagen, wir können nicht nur über Identitätspolitik sprechen, sondern wir müssen auch mal wieder an die harten Industriethemen ran?
Ich glaube, da ist man dran, ja. Und da werden auch schon an vielen Stellen die Schwerpunkte richtig gesetzt beim Thema, genau das, was du gesagt hast, soziale Frage, Umverteilungskämpfe. Und aber ja, genau da muss man ran, man muss die sozialen Fragen beantworten. Und ich glaube, dass gerade auch Feminismus ein absolut super wichtiges Thema ist, dass das aber zusammen, das ist der Key. Und ich glaube, so kann man das auch am besten kommunizieren, dass man im Prinzip sagt, genau, wir wollen eine Emanzipation von marginalisierten Gruppen, wir wollen auch die Rechte dieser Leute stärken und das dann mit der sozialen Frage zu verknüpfen, wie schaffen wir an der Stelle Gleichheit in allen Bereichen des Lebens, und ich glaube, so kann man diese Themen oder kann man das Thema an der Stelle am besten bespielen.
Gut, das waren auf jeden Fall viele wichtige Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, viel Input von dir, lieber Hannes, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und dass wir auch mal eine junge Stimme zum Thema Arbeitsmarkt und vor allem auch Ost, das fand ich heute sehr interessant, gehört haben. Und von daher müssen wir nochmal drauf anstoßen.
Ja, cheers. Ne?
Bis zum nächsten Mal. Ansonsten, unseren Podcast gibt es überall, sonst wo es Podcasts gibt, bei Apple Podcasts beispielsweise, bei Spotify. Hört euch das gerne an. Auch die alten Folgen noch mit Henrik. Der kommt hoffentlich bald wieder. Ich vermisse ihn schon. Die nächste Folge wird aber auf jeden Fall nochmal ohne ihn stattfinden. Bis demnächst.